Ja, herzlich willkommen zu unserem Talk Power Cycles statt Burnout, wie politische Einflussnahme nicht verpufft. Mein Name ist Anna Kasorski, ich war von 2021 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages für die SPD, stellvertretende Vorsitzende des Digitalausschusses und stellvertretende digitalpolitische Sprecherin meiner Fraktion. Unsere Themen waren so grob zusammengefasst alles, was mit Daten zu tun hat, Open Source, Urheberrecht und Abwehr von übergriffigen Überwachungsfantasien wie der Chatkontrolle. Und Datenschutz war tatsächlich damals auch das Thema, was mich so wütend gemacht hat, dass ich gesagt habe, ich kandidiere für den Bundestag, weil ich immer so den Eindruck hatte, das nehmen Menschen nicht ernst genug. Und deswegen hatte ich mich sehr gefreut, dass wir das bearbeiten durften.
Genau. Mein Name ist Rahel Becker, ich bin eigentlich Soziologin und war mal Data Scientist im Real Life. Und von 2022 bis 2025 durfte ich für Anna arbeiten und mir den Bundestag von innen angucken. Wie gesagt, hauptsächlich zu den Themen halt Datenschutz, Open Data, Open Source und Chatkontrolle. Und wir haben uns gedacht, dass wir viele Learnings aus dieser Zeit sehr gerne an so viele Menschen wie möglich weitergeben wollen, weil wir festgestellt haben, dass ganz viele Organisationen an unnötigen Stellen vielleicht Energie verbrennen, die sie besser einsetzen können. Und genau, was euch erwartet, sind 11 Tipps, wie ihr eure politische Arbeit effektiver machen könnt und wie eure Anliegen besseres Gehör finden. Jeder davon hoffentlich mit einem bisschen catchy Titel, und sodass man sich das gut merken kann. Wir weisen in jedem Punkt darauf hin, wo ein potenzielles Burnout lauert, also wo ihr vielleicht unnötig Energie verbrennt. Wir haben gelernt, dass Zugang zu Entscheidungsträgern häufig mit Ressourcen zusammenhängt, und zwar mit Zeit, mit Geld und mit Hintergrundrecherchen zu den Abgeordneten. Und wir glauben, dass es fundamental wichtig ist, dass nicht nur große Konzerne in den Büros von Abgeordneten sitzen, sondern dass da auch sehr viel Zivilgesellschaft sitzt. Und deswegen haben wir diese 11 Tipps für euch vorbereitet. Genau, Weltschmerz und Burnout ist die eine Möglichkeit, tatsächlich Politik geändert, die andere Möglichkeit. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich in den meisten Fällen irgendwo in der Mitte. Und das erwartet euch jetzt. Und zwar geht es einmal um eure Vorbereitung, also die Vorbereitung, die ihr braucht, um eure Botschaften an den Mann oder an die Frau zu bringen. Dann geht es um das Timing, was sehr wichtig ist in diesen Prozessen. Und dann geht es um den Marathon, den ihr hinlegen müsst, sobald ihr euch vorbereitet habt und den richtigen Moment getroffen habt.
Dann fangen wir mal an mit der Vorbereitung. Der erste Tipp ist, aller Anfang ist schwer. Kennt das Spielfeld und kennt die Spielregeln. Ihr wollt Dinge verändern, dann müsst ihr wissen, wo ihr sinnvollerweise ansetzt, um die Ressourcen, die ihr habt, nicht zu verplempern. Und ihr oder Menschen, mit denen ihr zusammenplant, müsst wissen, wie funktionieren eigentlich Regierungen, Fraktionen, Parteien, Verbände. Keine Sorge, ihr müsst das nicht alles als Einzelperson wissen, aber es wäre total gut, wenn irgendjemand in eurem Netzwerk das Ganze weiß. Und wir starten mal so mit so einem kleinen Deep Dive in, wie funktioniert eigentlich so eine Fraktion. So, und die kleinste Einheit innerhalb von einer Fraktion ist erstmal ein MdB, also Bundestagsabgeordnete, und mehrere Bundestagsabgeordnete zusammen, das sind dann die, die in einem Ausschuss gemeinsam sitzen, bilden eine sogenannte Arbeitsgruppe, eine AG. Die wählen wiederum jemanden, der sie vertritt, das ist der AG-Sprecher, die AG-Sprecherin. Und das gibt es nicht nur einmal, das gibt es tatsächlich ziemlich häufig. In dieser Legislatur haben wir 24 sogenannte ständige Ausschüsse, die es also von Anfang bis Ende der Legislatur gibt. Manchmal kommen da, also eigentlich immer kommen da noch sogenannte nicht ständige Ausschüsse dazu. Das ist dann sowas wie ein Untersuchungsausschuss. Aber das kann man am Anfang der Legislatur noch nicht planen. Und normalerweise ist es so, dass quasi die Ausschüsse so ein bisschen auch das spiegeln, also auf jeden Fall das spiegeln, was man an Ministerien hat. Aber man muss nicht ein eigenes Ministerium haben, um quasi einen Ausschuss zu haben. In der letzten Legislatur gab es kein eigenes Digitalministerium, aber trotzdem gab es einen Ausschuss, der sich nur um Digitales gekümmert hat. So, eine Ebene über den AG-SprecherInnen kommen dann die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Die haben dann gleich mehrere AGs, mehrere Ausschüsse, mehrere Themenfelder unter sich. Und ganz oben sitzt dann der oder die Fraktionsvorsitzende. Ihr könnt euch vorstellen, je weiter hoch man in den Ebenen geht, desto weniger stecken die Leute in der Tiefe in den Themen drin, was aber auch verständlich ist, weil wenn ich irgendwie für 5 Ausschüsse zuständig bin, dann kann ich nicht in jedem Fachthema in der Tiefe drinstecken. Die Folie ist schon da, hervorragend. Innerhalb der AGs ist es immer noch mal so, dass man sich die Themen untereinander aufteilt, weil auch innerhalb von beispielsweise im Bereich Digitales oder Familie, Senioren, Frauen und Jugend kann man nicht in der Tiefe in allen Themen drinstecken. Das heißt dann Berichterstattungen. Das heißt, niemand steckt in der Tiefe in allen Themen drin, aber im besten Falle hat man als Gesamtfraktion den tiefen Einblick und weiß einfach, wen man fragen kann. Und bei Verhandlungen beispielsweise, wenn wir Gesetzesvorhaben haben oder auch Parlamentsvorlagen, versucht man immer erstmal so viel wie möglich auf der Berichterstattungsebene zu klären. Wenn das nicht geht, geht man in die nächsthöhere Ebene zu den AG-SprecherInnen, dann stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und wenn man ganz dolle Pech hat, dann landet das Ganze im Koalitionsausschuss, zumindest wenn man Teil einer Regierungsfraktion ist. Und da hat man dann das Problem, dass manchmal Sachen querverhandelt werden, die eigentlich thematisch so gar nichts miteinander zu tun haben. Sowas wie, weiß ich nicht.
Mietpreisbremse und Chatkontrolle.
Ja. So, und damit ihr mal seht, wie sowas aussieht, habe ich hier ein Beispiel aus der letzten Legislatur. Das waren so teilweise die Sachen, für die wir zuständig waren. Es gibt für alle AGs dann so Listen, wo ganz genau drinsteht, wer macht eigentlich welches Thema. Führt dann manchmal so ein bisschen zu Kollisionen, weil wir waren zuständig für die Überprüfung algorithmischer Systeme, aber jemand anders war zuständig für Algorithmen. Das heißt, da muss man sich so ein bisschen ausklamüsern, wer kümmert sich jetzt eigentlich drum. Aber das gibt es im Endeffekt in allen Fraktionen, für alle Ausschüsse aus allen Fraktionen, dass man so tatsächlich einfach sieht, wer sind eigentlich meine AnsprechpartnerInnen, mit wem muss ich da sprechen. Und das gibt es nicht nur, ich war zu faul, alles nochmal zu machen, deswegen sorry, das gibt es nicht nur bei der SPD-Fraktion. Das ist jetzt das Beispiel aus der letzten Legislatur. Das gab es genauso bei den Grünen, das gab es genauso bei der FDP. Und da, wo ich für die Chatkontrolle zuständig war, war das jemand bei den Grünen, war das auch jemand bei der FDP. Und wir haben dann quasi versucht, untereinander Dinge zu regeln. Jetzt gibt es natürlich nicht nur die Fraktionen im Bundestag, sondern es gibt auch noch die Bundesregierung. Auch da habe ich jetzt einfach das Beispiel vom letzten Mal genommen, weil wir das kennen. Und wo beispielsweise die Federführung, also die schwerpunktmäßige Arbeit im Bundesministerium für Inneres und Heimat lag, war das im Parlament ganz genauso. Das heißt, der Innenausschuss hatte die Federführung, heißt das im politischen Jargon. Das heißt, die durften schwerpunktmäßig die Themen beraten. Und wir als andere Ausschüsse durften mitberaten. Das heißt, wir konnten sagen, was wir gut oder schlecht finden, aber im Zweifelsfall durften wir es nicht entscheiden. Und das ist gerade beim Digitalen relativ häufig passiert, dass wir nur mitberatend waren. Und um vielleicht noch mal so ein bisschen rein zu zoomen, auch MdBs stehen nicht alleine da, sondern MdBs haben immer ein Team hinter sich, Menschen, die in den Abgeordnetenbüros arbeiten, die Themen, die Ausschüsse betreuen. Und bevor man mit den MdBs direkt Kontakt aufnimmt, kann es auch einfach sinnvoll sein, bei den Büros mal vorzufühlen und auch einfach mal anzufragen, hey, seid ihr überhaupt für das Thema zuständig oder kümmert sich da vielleicht jemand anders rum, damit ihr am Ende tatsächlich auch da landet, wo ihr wollt. An der Stelle aber auch eine Achtung, genauso wie bei Abgeordneten ist bei Mitarbeitenden der Sachstand bei Themenkompetenz kann sehr unterschiedlich sein. So vielleicht als kleines Beispiel, als ich damals herausgefunden habe, dass ich im Digitalausschuss sitzen darf, das war so dann Dezember 21, haben wir die Ausschreibung gemacht für die wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und die erste Ausschreibung war erstmal intern über so einen Mailverteiler. Und da habe ich sehr viele Bewerbungen von netten Menschen bekommen, die dann irgendwie gesagt haben, hallo, ja, hi, ich habe Politikwissenschaften studiert und Digitalisierung ist wichtig. Und soweit war ich aber auch schon. Ich wollte jemanden mit im Team haben, der tatsächlich auch in den Themen tief drinsteckt. Und hatte damals, rest in peace, das Ganze nochmal über Twitter rausgehauen und sehr gute Bewerbungen bekommen, unter anderem die von Rahel, die entsprechende Sachkompetenz mitgebracht hat, dass wir einfach gemeinsam über Themen diskutieren konnten und uns die Ideen auch hin und her pingen konnten. Das war total gut. Das heißt, kennt das Spielfeld, kennt die Regeln, versucht an das Inside-Wissen zu kommen, also dieses, wer ist eigentlich für was zuständig, weil sonst rennt ihr irgendwie ständig irgendwelchen Leuten hinterher, die dann sagen, nö, bin ich gar nicht. Und das ist so ein bisschen das Long-Time-Goal, werdet das Inside-Wissen. So wie Rahel aus der digitalen Zivilgesellschaft zu mir ins Büro gekommen ist, haben das andere teilweise auch gemacht und es ist wahnsinnig, wahnsinnig wertvoll, wenn man dieses Netzwerk einfach schon hat, weil es allein hier im Raum wahrscheinlich so unglaublich viel Know-how gibt, was auch dem einen oder anderen Abgeordnetenbüro und gerade in diesen Verhandlungen total gut ist, wenn man darauf zugreifen kann. Und immer wieder werden auch Stellen ausgeschrieben, auch im laufenden Politikbetrieb. Das heißt, auch da ist es total sinnvoll, wenn man da einfach einen Fuß in der Tür hat, damit man weiß, wie laufen eigentlich Prozesse. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Und die Burnout-Gefahr, die wir bei dem Punkt gesagt haben, ist, ihr wollt alle erreichen, aber das ist eigentlich total unnötig. Ihr müsst einfach nur die Richtigen erreichen. Das ist unser erster Tipp.
Tipp Nummer 2. Eure Vorbereitung und weniger ist mehr. Ihr braucht eine klare Message und ein klares Ziel. Wenn ihr irgendwo bei einem Abgeordnetenbüro anklopft, dann haben die Leute halt einfach, wollen die wissen, was wollt ihr von uns? Und dann ist normalerweise eigentlich gut, eine bis drei Forderungen zu haben und wiederholt die. Wiederholt diese Forderung bis zum Erbrechen. Auch so konkret wie möglich. Wenn euch ein Gesetz einfällt, also wenn euch schon klar ist, in welchem Gesetz was geändert werden muss, dann ist das für die Leute, die es umsetzen sollen, viel einfacher, wenn ihr im Endeffekt schon mit einem konkreten Vorschlag kommt. Hier muss das stehen, das müsst ihr konkret ändern. Dann neue Target Audience mit Begründung und Beispielen. Ihr müsst Dinge, und oft bei technischen Dingen ist uns das aufgefallen, so erklären können, dass eure Oma das verstehen würde. Weil die Beispiele, die ihr im Endeffekt mitbringt, die werden weiter nach oben gegeben und die werden immer wieder wiederholt. Also je besser euer Beispiel, desto einprägsamer wird das Ganze für die Leute. Dann überlegt euch eine Story, weil Stories bleiben besser hängen, als einzelne Stichpunkte hängen bleiben. Ihr wollt am Ende, dass sich irgendjemand daran erinnert, ah, da war doch der eine, mit dem hatten wir geredet, die machen doch sowas Schönes mit Sensordaten. Ihr müsst eine Story bauen, an die sich die Leute im Nachhinein erinnern können, damit man Monate später nochmal darauf zurückkommen kann. Und genau, am Ende, was wir ganz viel genutzt haben, waren One-Pager. Executive Summary, Kontext, Problem, Lösung, eure Forderung. Das muss auf eine DIN A4-Seite passen und die schickt ihr raus. Die Burnout-Gefahr, die wir ganz viel gesehen haben, war halt einfach der falsche Content an falschen Stellen. White Paper. Die sind schön, aber im Alltag liest die halt niemand, weil sie zu lang sind. Selbst halt einfach ein White Paper aufzumachen und sich von ChatGPT zusammenfassen zu lassen, es macht niemand. White Paper und Jahresberichte, das ist was, das kann man bei Wahlprogrammen, das muss man früh genug irgendwo in den Betrieb bringen, aber eigentlich, es läuft super viel über One-Pager und Vermerke einfach. Wenn ihr euch, ihr könnt euch aufreiben in halt einfach langen Texten, langen Papern, die ihr auf eure Website stellt. Niemand hat in diesem politischen Betrieb Zeit, auf Websites zu gehen und nach Inhalten zu suchen. Ihr müsst das in die Inboxen von den Leuten bringen. Aber damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt.
Genau, unsere dritte Lektion ist, gemeinsam sind wir stark. Ihr müsst nicht alles alleine machen, sondern sucht euch Verbündete. Und die gibt es manchmal an Stellen, wo man sie gar nicht erwartet. Beispiel Chatkontrolle, habe ich mich tierisch gefreut als Mensch, der in Mecklenburg-Vorpommern wohnt, als ich auf einmal das fette Banner im Hansa-Block gesehen habe mit Chatkontrolle stoppen. Mir wäre sonst nicht, also ich wäre von selbst, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, beim Thema Chatkontrolle die Fußballszene mit anzuschreiben. Ist aber eigentlich ja total sinnvoll, weil die ja auch häufig genug mit Überwachungsfantasien zu kämpfen haben. Und je breiter das Bündnis, desto größer ist die Chance, dass ihr Gehör findet. Und was ganz wichtig ist, sucht euch eine Strategie und macht euch einen Zeitplan. Es kann sein, dass ihr sagt, hey, eine Petition ist total sinnvoll, ein offener Brief an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit kann auch total sinnvoll sein. Ob das irgendwie Social-Media-Aktionen sind, Gespräche mit Abgeordneten, mit MitarbeiterInnen, überlegt euch einen Schlachtplan, was ist das Ziel, beispielsweise Chatkontrolle stoppen, was müssen wir machen, um das zu erreichen, wer hat Zugang zu vielleicht welchen Abgeordneten oder Fraktionen eher. Es kann ja auch sein, dass einer sagt, hey, ich kann vielleicht besser mit der SPD, die nächste Person sagt, ich kann besser mit den Linken und dann sagt jemand, ich kann total gut mit den Grünen. Dann teilt euch auf, ihr müsst nicht alles alleine machen, sondern gemeinsam ist man da definitiv stärker und bedient einfach verschiedene, bedient verschiedene Bedarfe, Kanäle, überlegt euch, welche Werkzeuge sinnvoll sind und los geht's. Und da die große Gefahr, die es in dem Bereich gibt, ist irgendwie die Sitzung von der Sitzung von der Sitzung, sich in Bündnisarbeit zu verlieren und tatsächlich die Sachen dann doch nicht nach außen zu bringen, wägt deswegen ab, für welche Aktionen man als großes Bündnis aktiv sein muss. Das können beispielsweise offene Briefe und Protest sein, Mails an die Abgeordneten, da kommen wir noch mit dazu. Bei Besuchen von einzelnen Abgeordneten sollte man vielleicht nicht mit 20 Leuten auftauchen, sondern da reichen dann ein oder zwei. stellt da im Zweifelsfall auch einfach eine saubere Trennung her.
Genau, jetzt sind wir bei Vorbereitung und die Vorbereitung ist die Mutter der Porzellankiste. Wir haben ja vorhin die Berichterstatterliste gesehen und ich habe ja auch schon gemeint, so dass der falsche Content an den falschen Stellen, ihr müsst rausfinden, an wen schickt ihr das. Und die Leute, die nicht zuständig sind, das ist leider dann vergossene Milch, wenn ihr an die Leute eure E-Mails und Whitepaper schickt. Mit denen Kaffee trinken zu gehen, die hören sich das vielleicht auch aus Höflichkeit an, aber das wird von da aus nicht weitergehen. Das heißt, je genauer ihr vorher rausfindet, wer zuständig ist, desto höher ist die Chance, dass es quasi von da aus euer One-Pager seinen Weg die Ränge hoch macht. Dann know your friends, know your enemies. Ihr müsst auf dem Schirm haben, auf der einen Seite, wer zuständig ist, dann wer vielleicht irgendwie dem Thema noch ein bisschen zugeneigt ist, aber auch relativ wichtig, wer sind Leute, die sich in der Vergangenheit schon mal dazu geäußert haben und die euch querschießen könnten. Also es gibt Menschen in Fraktionen, die sich zu bestimmten Dingen schon 100-mal geäußert haben und die werden sich auch wieder dazu äußern. Da mal vielleicht ein bisschen in der Presse so zurückzugehen, wer hat sich in der Vergangenheit dazu schon mal geäußert, ist spannend zu wissen, wenn man dann weiß, mit welchen Argumenten die Leute vielleicht einem querschießen könnten und das im Vorhinein schon mal auszubremsen. Genau. Wichtig auch, Haushälter auf dem Schirm haben. Das, der Tod für jedes parlamentarische Verfahren ist, wenn es nicht finanzierbar ist. Es ist, also wenn das Verfahren, wenn das, was ihr vorhabt, Geld kostet, macht es Sinn, sich vorher einmal zu überlegen, wie viel kostet das und ist das irgendwo hinterlegt in einem Haushaltsplan, weil wenn ihr das nicht habt, dann ist das Totschlagargument immer, ja, können wir leider nicht finanzieren. Und dann war die ganze Arbeit umsonst. Genau, weniger ist mehr, relevante Botschaften an die richtigen Leute. Wenn ihr die richtigen Leute gefunden habt, ist die Burnout-Gefahr viel geringer, weil die nehmen dann euren Content mit und machen da was draus. Und das ist das, was ihr eigentlich wollt, euren Content an die Leute bringen, die ihn auch umsetzen können.
Wir haben an dem Punkt noch die Stelle, wo du erzählen wolltest, wie manchmal das E-Mail-Postfach aussieht.
Ah ja, genau. Stimmt, do not spam. Also wenn wir halt einfach, manchmal passiert ist, dass man zu einem Thema so viele E-Mails bekommt, dass man gar nichts mehr wahrnimmt. Genau, das Beispiel war das Cannabis-Gesetz, glaube ich.
Genau.
Da seht ihr jetzt einmal, wie so ein E-Mail-Postfach, das ist Echtzeit, ne?
Ja.
Was da passiert.
Das hatte ein Mitarbeiter abgefilmt vom Bildschirm. Und da gehen andere Dinge einfach drin unter. Und wenn das, also ne, wenn das wirklich irgendwie viele Mails sind, die inhaltlich stark sind, ist das total gut. Und wir hatten das, ich weiß nicht, wer von euch im Chatkontrolle-Vortrag war gestern. Das kann auch an manchen Stellen total sinnvoll sein, das zu machen. Aber wenn andere Sachen untergehen, und ich weiß noch zum Thema LNG-Terminal vor Rügen, haben wir 25.000 E-Mails bekommen, irgendwie innerhalb von 2 Tagen oder so. Ich habe auch 25.000 Mal geantwortet, sie haben aber auch alle das Gleiche bekommen. Ich habe auch dagegen gestimmt, aber das war an der Stelle, war das einfach so, andere Sachen sind einfach bei uns untergegangen, weil die zwischen diesen ganzen Mails verschwunden sind.
Ja, genau. Neue Friends, bringt die richtigen Botschaften an die richtigen Leute. Bin ich jetzt wieder dran? Ja, Reden ist Silber, Reden ist Gold. Also ihr habt jetzt eure Botschaft und ihr wisst, an wen ihr sie bringen müsst. Und ihr habt jetzt auch eure Verbündeten und ihr habt euch aufgeteilt. So. Und jetzt müsst ihr Kaffee trinken gehen. Und zwar mit den MdB-Büros. Und ihr müsst auf Diskussionen gehen und da schlaue Fragen stellen zu dem Thema. Und eure Verbündeten losschicken und reden, reden, reden. Also immer wieder euren One-Pager mitnehmen, dieselben Argumente, dieselben Positionen in dem ganzen Netzwerk streuen. Was ihr wollt am Ende ist, dass sich zwei Politikerinnen unabhängig voneinander in einem Ausschuss treffen und sich gegenseitig eure Idee pitchen. Das ist das Ziel. Die Burnout-Gefahr hier liegt bei zu viele Veranstaltungen. Auch hier, ihr müsst euch angucken, also die Veranstaltungen raussuchen, die ihr für sinnvoll haltet und euch im Zweifel aufteilen. Ihr müsst nicht jeden Abend die Woche auf irgendeiner Veranstaltung rumhüpfen, sondern da macht es wirklich Sinn, sich vorher einmal sagen zu lassen, wer sonst noch da ist. Hat mir mal jemand sehr Schlaues von der NGO gesagt. Und dann zu sagen, so, naja, okay, wenn die und die schon da sind, wenn die GFF und Wikimedia schon da sind, ja, dann müssen wir jetzt vielleicht nicht auch noch dahin gehen. Das macht schon Sinn, sich da aufzuteilen, sonst landet man im Veranstaltungsburnout.
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Eine Sache, die ich gelernt habe, wenn es euch zu den Ohren rauskommt, dann kommt es bei den Ersten langsam an. Und ich habe auch so ein Beispiel dabei. Wenn ihr glaubt, es haben alle verstanden, warum eine Vorratsdatenspeicherung eine richtig dumme Idee ist, kann ich euch sagen, nein, haben sie noch nicht. Und das heißt nicht, also ne, ich habe mir ganz häufig irgendwie versucht, bei Sachen zu überlegen, ist das jetzt Bösartigkeit oder Unwissenheit? Und erstaunlich häufig ist es einfach Unwissenheit. Und man muss den Menschen erklären, warum ist das eine schlechte Idee. Und wir haben so für uns gelernt, in der Zeit im Digitalausschuss mindestens die Hälfte der Arbeit als Digitalpolitikerin ist ein Bildungsauftrag, weil auch so ein Parlament die Digitalkompetenz hat, die wir in unserer Gesellschaft sehen. Und da muss man Dinge manchmal wirklich auch mit einfachen Worten erklären. Und so Prompts wie, erklär mir das bitte einmal für 8-Klässler, habe ich nicht nur einmal genutzt. Geht immer verschiedene Wege gleichzeitig. Berücksichtigt die verschiedenen Ebenen. Berücksichtigt die verschiedenen Parteien, die Funktionen, die Verbände, die Wahlkreise. Ne? Wie häufig haben irgendwie, wenn es um soziale Themen ging, haben wir die E-Mails bekommen, aber niemand von der FDP, wobei es da vielleicht sinnvoller gewesen wäre. Bei anderen Sachen auch. Deswegen guckt wirklich, dass die Themen nicht nur da ankommen, wo ihr denkt, hey, die stehen uns am nächsten, sondern vielleicht auch gerade bei denen, die man noch überzeugen muss. Auch Parteien können total sinnvoll sein, wenn man vielleicht in einer Fraktion nicht weiterkommt, ob es die Jugendverbandsebene ist, eine Landesverbandsebene, darüber zu gucken, dass dieses Thema einfach auf dem Schirm der Parteien von den Menschen ist, die auch vielleicht von anderer Seite nochmal Einfluss auf Abgeordnete nehmen können. Verbände natürlich auch. Und was ich das so ein bisschen das Gefühl hatte, was manchmal vergessen wird, sind die Wahlkreise. Die sind nämlich im Endeffekt wahnsinnig wichtig. Weil statt irgendwie wortgleiche Massenmails an die FachpolitikerInnen zu schicken, ist es, also tut euch keinen Zwanggang, das dürft ihr natürlich auch gerne machen, kann es total sinnvoll sein, Mails an die zuständigen Wahlkreisabgeordneten zu schreiben. Wir hatten das bei einem anderen Thema, wo die Mails am Ende trotzdem alle bei uns gelandet sind, weil wir inhaltlich für zuständig waren. Aber irgendwie kamen dann 30 KollegInnen aus meiner Fraktion auf mich zu und waren so, Anna, was ist denn da los? Ich habe irgendwie so eine Mail bekommen bei mir aus dem Wahlkreis, da müssen wir irgendwie was tun. Das ist, wenn man in der Fraktion aufsteht und ein Thema pitchen will und irgendwie sagen will, hey Leute, da müssen wir irgendwie dran arbeiten, das geht so nicht. Es ist was ganz anderes, wenn ich alleine da stehe und vielleicht zwei Leute traurig klatschen oder wenn das irgendwie 30 bis 50 Leute machen, weil sie eben auch Mails aus ihrem Wahlkreis bekommen haben. Und da der ganz, ganz große Tipp, schreibt auf jeden Fall auch mit rein, so ich bin ein Mensch aus ihrem Wahlkreis, weil man so viele Mails bekommt, dass man irgendwann tatsächlich, wir mussten zumindest irgendwann filtern, weil sonst hätten wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als irgendwelche Mails von irgendwelchen Menschen zu beantworten, zu irgendwelchen Themen, für die wir gar nicht zuständig sind, die irgendwo wohnen, was ganz weit von Greifswald weg ist. Deswegen auf jeden Fall mit reinschreiben, dass man aus dem Wahlkreis kommt. Das kann man auch ganz einfach nachschauen über die Seite des Bundestages. Kann man immer die Postleitzahl eingeben. Den Wahlkreis weiß man selten. Und bei mir kommt jetzt beispielsweise das raus. Das sind die jetzt für mich zuständigen Bundestagsabgeordneten, denen ich also, wenn wir Sachen haben, würde ich zumindest zwei von denen schreiben. und sagen, hey, an der Stelle müsst ihr auf jeden Fall noch mal ran. Und auch da kann man das, was wir so bisher kennen, sonst mit den wortgleichen Massenmails, da kann man sich ja auch Technik zunutze machen. So, ne? So wie ich manchmal reinschreibe, erklär mir das bitte einmal für 8-Jährige, hier ist mein Text. Kann man auch sagen, das hier sind irgendwie die 5 Punkte, die wir kritisieren wollen, das ist die Forderung, mach mir mal bitte einen Text raus und schreib mir dazu, dass ich aus dem Wahlkreis komme, dann sind die E-Mails nicht wortgleich, das heißt, die sind nicht so ganz einfach zu erkennen, aber man bekommt eben dieses Momentum in den Fraktionen, weil in den Fraktionen hat man ganz häufig Verbündete, die Frage ist, ob die das nötige Standing haben und den nötigen Rückhalt in der Fraktion, um Themen tatsächlich entweder schaffen zu können oder auch verhindern zu können. Also Chatkontrolle war ja ganz viel irgendwie Abwehrkampf auch. So, der Tipp gegen Burnout-Gefahr ist auch an der Stelle eine Message, klare AdressatInnen, teilt euch auf, wer kann gut mit wem, persönliche Ebene nutzen und nutzt die Suchfunktion des Bundestags, sie hilft euch. Achso, das nächste ist auch noch meins.
Ja.
Gut gemeint ist das Gegenteil von gut gemacht. PolitikerInnen werden, wir haben es irgendwie gerade schon gesagt, jeden Tag mit 1000 Forderungen bombardiert. Und nur weil sie euch einmal zuhören, heißt es nicht, dass auch was passiert. Und das muss nicht mal zwangsweise böse gemeint sein oder aus Desinteresse sein. Das ist so ein Bild von aus dem Juni 2022, was ich irgendwie noch in meiner Fotomediathek gesehen habe. So sieht dann halt so ein Terminkalender aus. Und wenn dann jemand, weiß ich nicht, Dienstagabend, man spricht irgendwie über ein Thema, ich sage, oh ja, voll wichtig. Ich denke vielleicht noch dran, Rahel eine Nachricht zu schreiben oder mir das irgendwo zu notieren, aber es kann einfach sein, dass es untergeht. Deswegen bleibt da auf jeden Fall dran und glaubt nicht, dass nur weil ihr einmal schreibt, dass was passiert, sondern hakt tatsächlich auch einfach nach. Und die Burnout-Gefahr ist so ein bisschen, genau, teilt euch auf, hakt regelmäßig über unterschiedliche Kanäle nach. Ob das jetzt bei den Mitarbeitenden ist, wenn man die MDBs persönlich kennt, geht das natürlich auch. Und hier steht noch so ein anderer Tipp, ich weiß nicht, ob wir den später noch haben, Riesenaufwand für ein parlamentarisches Frühstück und alle fanden es nett, aber es bringt nichts, weil ein Frühstück ist der Anfang, die eigentliche Arbeit, dieses Nachfassen, das kommt am Ende und das ist das, was einen auch weiterbringt.
Ja, jetzt kommen wir zum Timing. Genau, also wir sind jetzt gut vorbereitet. Wir haben eine Message, wir haben Verbündete, wir kennen alle Leute, wir haben das rausgetragen, wir haben Briefe an unsere Abgeordneten geschickt. Das ist schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Vorbereitung. Jetzt kommt irgendwann der Gesetzentwurf. Und da ist es wichtig zu wissen, wann der kommt. Weil sobald dieses Prozedere einmal losgetreten ist, wird's ab dann läuft ein Prozess und der hat eine gewisse Dringlichkeit dann. Und es ist wichtig, relativ wichtig für euch zu wissen, wann das Thema auf die Agenda kommt. Das kann man rausfinden, indem man sich regelmäßig mit Abgeordnetenbüros in Verbindung setzt. Das kann man aus der Presse rausfinden, da ist es aber dann meistens schon ein bisschen spät. Oft kriegt man vorher schon irgendwie, wenn man die Ohren aufhält, vielleicht die Möglichkeit, das ein bisschen früher zu wissen. Und es gibt Kabinettszeitpläne. Also dann befasst sich ein Kabinett mit bestimmten Themen und da ist es oft relativ, also da kann man oft relativ gut dran ablesen, was so als nächstes auf der Agenda steht. Spätestens dann, wenn ihr das hört, wäre es der Zeitpunkt, irgendwie Abläufe für den Ernstfall zu planen. Und zwar, dass jeder im Bündnis oder unter den Verbündeten einigermaßen weiß, was dann zu tun ist. Wenn ihr Pressestatements schreiben wollt, wenn ihr nochmal sicherstellen wollt, dass die notwendigen Berichterstatter eure Handynummern haben, wenn ihr sicherstellen wollt, dass der One-Pager auch wirklich jetzt bei jedem angekommen ist und dass jeder in eurem Bündnis auch die aktuelle Version davon hat. Das ist der Zeitpunkt dafür. Also ihr müsst euch einfach überlegen, sobald so ein Gesetzgebungsprozess losrollt, wäre es gut, schon mal alles im Anschlag zu haben, falls es dann schnell geht. Weil das ist das Problem, wenn es dann irgendwann schnell geht, dann sind halt Rückmeldefristen von so 24 Stunden, hier ist das Gesetz, ach übrigens, gucken Sie mal, wir brauchen übermorgen eine Antwort, gar nicht so unwahrscheinlich. Die Burnout-Gefahr ist in der Phase relativ hoch. Vielleicht vorher gucken, dass man sich die Überstunden vorher anspart und dann in der Zeit halt einfach ein bisschen schon klar ist, dass man ein bisschen mehr oder ein bisschen länger arbeiten müsste. Und genau, halt die Erreichbarkeit im Bündnis in dieser heißen Phase herzustellen, ist auch ganz praktisch, weil wenn abends um 18 Uhr eine E-Mail kommt, bitte nehmen Sie bis übermorgen Stellung zu diesem 36 Seiten Gesetzestext und da sind alle im Urlaub, dann ist halt ein bisschen blöd. Genau, dafür wäre es halt, genau, und dann nochmal der Hinweis, follow the money, also wieder der Hinweis halt einfach, wenn es, auch in dieser Phase kann es immer noch sein, dass man gesagt bekommt, ja, okay, wir können das und das nicht machen, weil es gibt keine Finanzierung dafür, dafür ist es gut, vorher einmal mit den Haushältern gesprochen zu haben und dann zu sagen, sie, ja, aber wir haben uns Folgendes überlegt, so könnte man das gegenfinanzieren, genau.
So ging es uns tatsächlich auch. Auch als Abgeordnetenbüro mussten wir verschiedene Szenarien vorplanen. Wir haben auch manchmal Pressemitteilungen vorbereitet für verschiedene Outcomes, die wir vorher noch nicht wussten. Aber man weiß auch manchmal einfach nicht, wie schnell das Ganze geht. Da ist jetzt nochmal die Burnout-Gefahr und die Fristen von 24 Stunden, das ist keine Lüge, das ist tatsächlich so. Jetzt das Ganze nochmal so ein bisschen aus der Perspektive, wie läuft es dann quasi bei uns weiter? Wenn es brennt, dann brennt es schnell. Ein Beispiel, wieder Thema Chatkontrolle. Uns hat gerüchteweise irgendwie erreicht gehabt, ey, morgen verhandeln wohl irgendwie die MinisterInnen im Kleeblatt, also 4 auf einmal, und die Chatkontrolle ist wohl irgendwie auch mit in diesem Paket drin. Und Rahl hat das geschafft, was man eigentlich gar nicht schaffen kann. Sie hat es nämlich geschafft, innerhalb von 6 Stunden eine geeinte Positionierung nicht nur innerhalb der SPD-Fraktion, sondern auch geeint mit Grünen und FDP hinzubekommen, die wir wortgleich an die MinisterInnen gegeben haben, um zu zeigen, bei diesem Thema stehen wir geschlossen und dieses Thema darf keine Verhandlungsmasse sein. Das ist was, was eigentlich innerhalb von 6 Stunden Sachen mit so vielen Leuten zu klären, was eigentlich nicht geht, aber Rahl hat es geschafft. Und es hat deswegen geklappt, weil wir diese Vorbereitung hatten, weil wir die One-Pager irgendwie in Version V5-Final-Jetzt-aber-wirklich-3 hatten und einfach alles bereit liegen hatten, damit es tatsächlich funktionieren kann. Genau, hier greifen die Vorbereitungen, gebt verbündeten MdBs die One-Pager an die Hand in aktuellem Zustand, dass Sachen einfach schnell gehen können. Und öffentlichkeitswirksame Aktionen können an der Stelle tatsächlich auch richtig knallen. Ich erinnere mich noch an die Aktion von Digital Courage vom Bundestag damals zum Thema Chatkontrolle stoppen. Das war einfach richtig, richtig gut, weil die mediale Aufmerksamkeit dann auf einmal da war. Wir, die im Parlament gesagt haben, wir wollen diese scheiß Chatkontrolle nicht, den öffentlichen Rückhalt hatten, damit auch ein besseres Standing in der Fraktion, um Sachen um tatsächlich irgendwie gegenüber denen, die es leider in Fraktionen auch gibt, die sagen, so schlimm ist das ja gar nicht, denen gegenüber sagen zu können, hey, das ist hier richtiger Humbug. Und das sind die Momente, wo die Presse hinschaut und die Momente, die man braucht. Und der Stelle tatsächlich total sinnvoll, macht euch, also klar, es gibt die Phasen, da ist im Parlament nichts los. In der Sommerpause werden keine Sachen irgendwie mal durchgewunken. Aber ansonsten versucht euch im Zweifelsfall, wenn ihr wisst, es könnte bald kommen. Ne, das ist dieses, wir haben den Kabinettszeitplan, wir wissen, das könnte jetzt bald kommen. Macht euch im Zweifelsfall Schichtpläne und guckt, dass immer jemand erreichbar ist, der auch die aktuelle Version des One-Pagers hat. Weil wenn man an der Stelle nicht da ist, an der Stelle die Informationen nicht fließen, dann kann es einfach sein, dass diese ganze Arbeit bis dahin umsonst war. Und das wollen wir nicht. Und wir kommen zur nächsten Phase. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Steter Tropfen höhlt den Stein. Es kann Jahre dauern, Themen zu bearbeiten. Auch da Thema Chatkontrolle, wir haben es gestern gehört. Wir haben das erste Mal, ich glaube im Januar 22, habe ich die ersten Signale aus Brüssel bekommen. Wir haben es dann so gemacht, weil so, also das war meine erste Legislatur auch und meine Erfahrung irgendwie von außen war früher immer, die Digitalos sind ganz korrekt und die Innenleute machen komische Innendinge. Das wollten wir verhindern, deswegen haben wir in meiner Fraktion es so gemacht, dass wir eine interne Gruppe nochmal gebildet haben mit den zuständigen Abgeordneten aus dem Digitalausschuss, Innenausschuss, Rechtsausschuss und Familienausschuss, wo wir das Thema von Anfang an begleitet haben, wo wir intern nochmal ExpertInnen angehört haben. Und wo am Ende ein Papier rausgekommen ist, weil wir gesagt haben, wir wollen Kinder schützen, wir wollen keine Massenüberwachung, wir müssen auch irgendwie zeigen, was sind Möglichkeiten und große Überraschung, da steht nichts von Massenüberwachung drin. Aber dadurch konnten wir die KollegInnen, auch KollegInnen, die jetzt diese Themen weiter noch bearbeiten, haben diesen Bildungsprozess einfach mitgemacht und lassen sich nicht mehr so leicht übers Ohr hauen oder sich irgendwas ins Ohr flüstern von Menschen, die sagen, ich weiß es aber besser. Das funktioniert nur, wenn man einfach einen langfristigen Plan an der Stelle mit hat und den Atem dafür behält. Man muss dafür sorgen, dass Themen auf der Agenda bleiben. Es ist eine konstante Bildungsarbeit. Wie gesagt, ich durfte auch über Weihnachten nochmal erklären, warum die Vorratsdatenspeicherung eine schlechte Idee ist. Und wenn Leute bei euch in Teams aufhören, auch das kann ja sein, man zieht irgendwie weg, Lebensumstände verändern sich, guckt, dass ihr irgendwie es schafft, Übergaben zu organisieren, dass eigentlich einfach das Wissen und die Kontakte nicht wegbrechen und das Ganze für diesen langen Weg erhalten bleibt. Und so ein Thema über lange Jahre hinweg zu bearbeiten, das kann wahnsinnig zermürbend und anstrengend und nervig sein, aber es lohnt sich am Ende tatsächlich dran zu bleiben. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass es einfach wahnsinnig gut ist, zu wissen, dass man nicht alleine ist. Zu wissen, dass man nicht alleine kämpft, ob das jetzt zusammen mit einem großartigen Büro ist, mit dem man Sachen wuppt, aber auch mit der Zivilgesellschaft, die einem auch einfach immer mal wieder sagt, hey, danke, dass ihr an der Stelle noch stabil bleibt, kann wahnsinnig helfen, wenn man auf der anderen Seite dann doch das eine oder andere abbekommt. Und eine Sache... Eine Sache, die mir persönlich sehr wichtig ist, ist, die kochen auch nur mit Wasser. PolitikerInnen sind auch nur Menschen. Und ich habe in diesen 3,5 Jahren in allen demokratischen Fraktionen Leute kennengelernt, die ich total doof fand, auch in meiner eigenen. Aber ich habe auch in allen demokratischen Fraktionen Leute kennengelernt, die echt cool und vernünftig sind. Da fragt man sich vielleicht manchmal, warum sind die dann in der Partei so? Aber das ist deren persönliche Entscheidung. Da rede ich denen gar nicht rein. Und manche von denen sind sogar total nett. Und Beziehungsarbeit hilft. Also ne, das ist bei uns allen so, wenn wir Menschen mögen, wenn wir mit Leuten gut klarkommen, dann hören wir irgendwie auch eher zu. Das heißt nicht, dass ihr irgendjemandem was vormachen oder vorspielen müsst, das machen schon genug andere. Aber wenn man vernünftige MdBs und MitarbeiterInnen findet, mit denen gut klarkommt, ist einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie mit euch auch zusammenarbeiten wollen. So der Umkehrschluss, quasi die Burnout-Gefahr oder da, wo man sich Sachen kaputt machen kann. Es mag manchmal einfacher sein, über die da oben irgendwie zu schimpfen. Es hilft aber nichts, wenn EntscheidungsträgerInnen nichts mit euch oder eurer Orga zu tun haben wollen, weil ihr sie beleidigt habt, sondern guckt einfach, dass ihr euch im Zweifelsfall an der Stelle auch aufteilt und guckt, dass die Menschen, die die Kommunikation übernehmen, dass die Menschen, die die One-Pager schicken, mit denen man irgendwie im Kontakt ist, dass man das langfristig auch aufrechterhält, weil wir wissen auch, ob es die Vorratsdatenspeicherung ist oder die Chatkontrolle, das sind Themen, die werden uns noch lange begleiten. Und das ist ein Kampf, den wir gemeinsam führen, den wir gerne auch gemeinsam führen. Und da müssen wir einfach schauen, dass es am Ende funktioniert und wir uns das nicht selber verbauen. Deswegen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sind bereit für Fragen.
Ja, ich finde, der Applaus ist komplett gerechtfertigt. Mega stabiler Vortrag, super strukturiert. Ich glaube, wir haben noch 6 Minuten Zeit für Fragen und deshalb, falls jemand von euch Fragen hat, da sehe ich eine Frage, fangen wir doch mit Mikro 2 an.
Ich wollte eigentlich nur 2-3 Tipps ergänzen. Ich war eine der netten Kolleginnen. Wir haben untereinander Beziehungsarbeit gemacht und unser Leid geklagt über die anderen Abgeordneten. Also wenn man herausfinden will, wer zuständig ist, ein Geheimtipp ist noch das großartige Open Parliament TV. Das habe ich nämlich selber benutzt, um nach Stichwörtern wie Chatkontrolle oder irgendwas anderes zu suchen, um herauszufinden, wer aus welcher Partei hat dazu schon mal was gesagt. Und dann hat man die Positionen und die Leute. Sehr hilfreich. Dann im Zweifel, wenn Leute neu sind, dann sind die da ja noch nicht in diesem Archiv, die digitalpolitischen SprecherInnen der jeweiligen Fraktionen fragen. Die wissen ja auch, wer welche Themen wie aufgeteilt hat. Und die Ausschussmitgliedschaften und Mehrfachzuständigkeiten berücksichtigen. Also zum Beispiel Überwachungsthemen ist eben nicht nur der Digitalausschuss, ist viel wichtiger der Innenausschuss. Bei Jugend- und Medienschutz, ja, Altersverifikation, jada, jada, das ist dann wieder der Ausschuss, wo Kinder- und Jugendarbeit drin ist. Und es gibt noch jede Menge komischer Gremien. Es gibt die Kinderkommission, da muss man gucken, wer ist da drin, die muss man auch bearbeiten bei solchen Themen. Es gibt die Bundesnetzagentur, da hat jede Fraktion Mitglieder drin, die kann man bearbeiten. Da ist der Digital Services Act, da ist der Data Act, da ist die KI-Verordnung, da ist Recht auf Mindestinternet. Also das sind Leute, die man auch bearbeiten kann und muss, aber da sind auch Leute drin, die sind zuständig für Post- und Stromnetze. Da muss man dann schon rausfinden, welche sind die richtigen für das Digitale. Und als letztes zum Beziehungsaufbau, wir Abgeordneten, ich sag's mal noch, ich bin ja auch Ex, wir haben echt sehr wenig Zeit und wenn ihr da ganz lang rumbaggert und kriegt einfach keinen Termin die nächsten 3 Monate, versucht's mit dem WIMI, also wissenschaftliche Mitarbeiter wie diese großartige Person da in einer anderen Partei als ich, aber trotzdem. Trefft euch mit denen und ruft die nicht in Sitzungswochen an, wenn es nicht sein muss. Da haben die keine Zeit, keinen Nerv und sind auch geburnoutet. Nehmt nicht Sitzungswochen, da haben die richtig Zeit und hören euch zu. Und allerletztes, bei Anhörungen, da werden ja auch Stellungnahmen angefragt. Die Zivilgesellschaft ist notorisch unterrepräsentiert. Man darf aber welche schicken, ohne gefragt worden zu sein. Also monitort, zu welchem Thema es Anhörungen gibt und schickt einfach eine hin. Das könnt ihr als NGO machen, ihr könnt es aber auch als Einzelperson machen und die tauchen als Drucksache für die Anhörung auf. Das war's.
Super, ich glaube, wir haben auch noch Zeit für eine weitere Frage, falls es sie gibt. Mikro 2.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank für die wunderbare Zusammenarbeit während der Ampelzeit. Es hat großen Spaß gemacht. Ihr habt mindestens einen Burnout mitverhindert. Es war vielen Dank fürs Verständnis haben. Vielen Dank für viele gute Tipps, wie schreibe ich One-Pager. Und weil es noch nicht gesagt wurde, vielen Dank fürs Retten des Entschließungsantrags zum Registermodernisierungsgesetz. Wir verprügeln damit gerade das BMDS gerade fröhlich. Die Frage tatsächlich wäre, wie zur Hölle hast du das eigentlich hinbekommen? Nach meinem Kenntnisstand waren das weniger als 4 Stunden.
Willst du deine Geheimnisse auspacken, Ralle?
Naja, wir haben halt einfach sehr, also tatsächlich war es wirklich einfach nur 2 Anrufe am Ende. Naja, vielleicht ein paar mehr. Aber jeder hatte den One-Pager und dann hat sich das Ding quasi von selber geschrieben. Ja.
Ja, danke.
Gut, wir haben noch eine Frage aus dem Internet.
Die geht an Anna. Welche Vorarbeit war denn nötig, um überhaupt in den Bundestag zu kommen? Es wird ja nicht ein, boah, Datenschutz, das macht mich jetzt echt wütend und zack, nächstes Jahr sitzt du im Bundestag gewesen sein.
Nee, es macht mich wirklich wütend, hat es noch so 2 Jahre gedauert. Das war damals, oh Gott, das war noch in der großen Koalition, wurde beschlossen, dass man die Daten von allen gesetzlich Versicherten zentralisiert und pseudonymisiert speichern will. Und ich habe meiner damaligen Abgeordneten geschrieben und gesagt, es ist eine richtig, richtig dumme Idee und dann irgendwie einmal aufgeführt, warum. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, vielen Dank für deine Mail. Ich habe mit unseren Gesundheitsexperten gesprochen, die haben gesagt, das ist okay. Dann habe ich gesagt, wenn ich einen Computervirus habe, gehe ich nicht zum Hausarzt, gehe doch vielleicht nochmal zu euren Digitalos. Da kam keine Antwort mehr und das war der Moment, wo ich für mich entschieden habe, ich will mich auf jeden Fall mit zur Wahl stellen. Und am Ende das Ganze schafft oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Als wir da irgendwie das erste Mal zusammensaßen und das geplant haben, das war irgendwie mitten in der Nacht an einem Tresen und wir haben gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist unter 2%. So, aber ich wollte nicht, dass auf so einer Aufstellungsversammlung von dieser Partei bei mir im Wahlkreis nur eine Person zur Auswahl steht. Und dann habe ich meinen Hut in den Ring geworfen und irgendwie hat es am Ende tatsächlich alles geklappt. Ich konnte mich gegen eine Mitbewerberin durchsetzen. Da war auch eine ganze Menge Glück dabei. So, ne? Also ich hatte Listenplatz 2 bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, was am Ende gar nicht relevant war, weil wir irgendwie alle Direktmandate geholt haben. Ich hatte den Wahlkreis 15, der alte Wahlkreis von Angela Merkel. Und ich habe den das erste Mal seit 1918 für die SPD gewonnen. So, damit hatte niemand vorher gerechnet. Und dann ist es tatsächlich so, wenn man in den Bundestag einzieht, zumindest ist es bei uns so, man durfte Wünsche angeben, in welche Ausschüsse man gerne möchte. Das heißt aber nicht, dass man tatsächlich auch reinkommt. Rolf Mützenich meinte damals, bei einer Fraktion von 206 Abgeordneten geht er davon aus, dass 195 in den Ausschuss für Arbeit und Soziales wollen. So viele Plätze gibt es nicht. Und ich hatte tatsächlich einfach gesagt, ich will Digitales und alles andere. Also ich hatte klar noch irgendwie andere Wünsche. Ich hatte auch einen zweiten Ausschuss. Das war einfach klar, das will ich haben. Und dadurch, dass ich da so vehement war, hat das geklappt. Und ich durfte unter anderem, durften wir uns mit um den Datenschutz kümmern. Und das machen wir auch weiterhin.
Super. Wir haben keine Zeit mehr für weitere Fragen, aber ihr könnt die beiden bestimmt auch sonst einfach noch ansprechen in den nächsten Stunden und Tagen. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.